Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Auch an euch, die ihr zu Hause gemütlich auf der Couch sitzt. Wir haben hier es auch gut und warm. Ja, ein bisschen kühl ist jetzt geworden, aber es wird gleich wieder heiß. Die Predigt beginnt. Das war ja eine super Einleitung, Burkhard. Cool. Ich habe ja die Kiste auch noch vor mir, so eine Augen-OP. Wir werden wohl alt miteinander. Aber der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Ja, und wir bleiben frisch in unserem Inneren, auch wenn vielleicht mal das eine oder andere zwickt und zwackt, aber unser innerer Mensch, der wird Tag für Tag erneuert und wir bleiben frisch in der Nachfolge Jesu und in der Beziehung zueinander. Was habe ich gekämpft mit der Predigt heute? Ja, ich habe so in Hinhören und Vorbereiten, Herr, was ist das Wort, was soll ich bringen? Und dann ist natürlich die Situation vorrangig wieder mal eine Krise, ja, mit der wir es zu tun haben. Und dann so viele, viele Themen, die dann auftauchen und sagst, soll ich darüber lehren und darüber berichten und soll ich mal der Gemeinde die Welt erklären oder was soll ich machen? So. Alles. Es ist auch insofern spannend, vielleicht nur diesen kleinen Impuls. Am 3. Oktober, also am Tag der Deutschen Einheit, leite ich immer so einen Gebetstag in Baden-Württemberg, schon viele, viele Jahre. Und dann sammeln sich Gläubige aus ganz verschiedenen Kirchen und Gemeinden und wir beten den ganzen Tag für Situationen, Anliegen für unser Land. Und wir hatten dieses Mal den Eindruck, das war kurz nach der Wahl und dann waren ja so die Koalitionsverhandlungen so anfangs oder im Gange oder man hat sich gerade mal angefangen zusammenzutun. Und wir hatten den Eindruck, einfach mal da hinein zu beten und hinein zu hören, was will Gott hier tun. Und ihr wisst ja so, ihr seid viele von euch, sind ja auch Beter und hören hin. Es ist ja nicht nur, dass wir unsere Anliegen zum Himmel bringen, sondern dass wir auch hören, was der Himmel in unserer Situation zu sagen hat. Ja, also das hörende Beten. Und ich glaube, das seid ihr ganz gut drauf und gut trainiert. Und es ist auch wichtig, dass wir immer auch hören, nicht nur drauf losbeten, sondern auch hören. Herr, was sagst denn du zu der Situation? Und wir hatten den Eindruck, interessanterweise, für die vier Kernparteien, es tut mir jetzt leid, für die ganz Linkswähler oder die ganz Rechtswähler, es waren die vier vier Parteien, CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP, dass wir beten sollen, dass das Beste von jeder Partei zusammenkommt. Ja, jede dieser Parteien hat Elemente, die gut sind, ja, und die wohlwollend sind für unser Volk und die hilfreich sind für unser Volk. Das ist nur, wenn sie gegeneinander sind, dann ist es nicht hilfreich, sondern dass es miteinander ist. Und wir haben dafür gebetet, dass die sozusagen erkennen das Beste von jeder Partei. Wir wussten jetzt ja noch nicht, wie die Koalitionen sein würden. Und dann sah ich so im Geist, manchmal zeigt der Heilige Geist ja einem auch in Bilder oder so kleine Filmchen, ja, was er sagen will. Es sind nicht immer nur Worte, sondern manchmal eher so Bilder. Und ich sah in diesem Gebet, wie... Ich sage, egal was für einen Koalitionsvertrag zustande kommt, sie werden zunächst mal damit zu tun haben, mit Defizite, mit Wellen, die aus der Vergangenheit kommen und von hinten über sie hinwegrollen. Und da habe ich gesehen, zwei, drei solche Wellen, die über die Koalitionäre hinwegrollen. Ich sah interessanterweise vier Parteien, die jetzt ja keine Koalition gebildet haben, nur drei haben eine Koalition gebildet. Aber ich habe gemerkt so und wahrgenommen, was immer für Pläne gemacht sind, schlussendlich werden sie handeln und reagieren müssen auf das, was aus der Vergangenheit her über sie hinwegrollt von hinten und was sich dann sozusagen über sie ergießt und sie werden mit dem gestalten müssen. Und dann war die erste Welle war nochmal das Corona-Ding, was plötzlich stark wurde und wo sie stark mit beschäftigt waren und jetzt, was ja keiner wirklich so erwartet hat, jetzt die ganze Kriegssituation. Ich sah aber, wenn die vier unterhaken, ja, dann werden sie stehen bleiben. Ja, und es war dann auch unser Gebet, dass mal egal, wie die politischen Unterschiedlichkeiten sind, dass sie sich unterhaken, dass sie zusammenstehen. Ja, und dann wird es über sie hinweggehen, sie werden stehen bleiben und das Wasser ergießt sich über das Land, die Welle ebbt wieder ab und dann wird sozusagen ein neuer Raum sein, den es zu gestalten gibt. Und es ermutigt mich sozusagen, okay, da ist das, was auch im Moment passiert, das so über sie hinweg hereinbricht, ja, und mal egal, was im Koalitionsvertrag steht im Moment, damit sind sie jetzt beschäftigt. Aber die Sache wird auch gut ausgehen, im Sinne des Land wird bedeckt sein, auch mit Wasser, die Dinge werden sich wieder beruhigen, aber daraus gibt es ganz neue Gestaltungsnotwendigkeiten und Möglichkeiten und es zeichnet sich ab. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir weiter so beten, dass zum einen der Zusammenhalt da ist, dass jetzt nicht Kleinkrieg in den Parteien stattfindet, sondern dass miteinander für das Land, miteinander für das Wohlwollen des Volkes, miteinander in dieser Situation, aber dann eben auch zu sagen, okay, wir haben ein paar Fehler aus der Vergangenheit, die über uns hinwegrollen, und lass es uns jetzt angehen und es ordnen zum Wohl unseres Volkes, unseres Landes und hier kann man schon auch sagen, zum Wohl von unserem Kontinent. Das war so ein Eindruck, der euch vielleicht auch hilft in dem Ganzen. Aber ich habe dann gemerkt, nein, ich soll euch jetzt nicht einfach die Welt erklären und noch andere Eindrücke und was so da waren. Und dachte dann so an den Osterspaziergang vom Faust. Ja, Johann Wolfgang Goethe, habt ihr alle gelernt in der Schule wahrscheinlich. Also die Abiturienten. Da heißt es, nichts Besseres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt ein Gläschen aus und sieht den Fluss hinab, die bunten Schiffe gleiten, dann kehrt man abends froh nach Haus. Das ist ja so die eine Seite im Umgang mit dem Ganzen, zu sagen, ach, lass uns mal gucken im Fernseher und wir beobachten das und trinken dabei unser Gläschen Wein und unterhalten uns und sind dann jetzt plötzlich alle Militärexperten, ja, nachdem wir alle Virologen waren und Samstag und Sonntag sind wir dann alles Bundestrainer oder Trainer, Fußballtrainer und jetzt sind wir alle Militärexperten. So, das ist ja die eine, passt ein bisschen Gefahr. Und da habe ich gedacht, gucken wir doch mal, was das Wort sagt. Matthäus 24, Vers 6, und ein Wort hast du schon wunderbar erklärt. Matthäus 24, 6, Endzeitrede Jesu. Und er sagte, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Nächster Satz, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das ist doch mal eine Ansage. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Seid ihr beruhigt? Es ist gut, wenn man das Wort Gottes anguckt. Das Wort Gottes zeigt uns auf, die Welt wird nicht an einem Atomkrieg untergehen. Jesus wird nicht wiederkommen in eine kontaminierte Welt. Und das tausendjährige Friedenszeichen ist nicht irgendwo, sondern das heißt, sein Königreich wird aufgerichtet auf diesem Erdball. Und wir glauben an die Wiederkunft Jesu Christi. Heißt nicht, dass es keine Kriege gibt. Ihr werdet hören von Kriegen. Ihr werdet hören, dass es Kriegsgefahr droht. Das ist so und es wird kommen und wieder gehen, wie Wehen, sagt Jesus. Aber lasst euch davon nicht faszinieren. Lasst euch davon nicht erschrecken. Lasst euch darauf nicht fokussieren. Das ist immer wieder wichtig bei solchen Krisen. Ja, wir handeln, wir gestalten, wir gehen rein, wir beten, wir hören, wir tun und machen, was uns gegeben ist. Aber wir lassen uns davon nicht erschrecken, denn es mussten solche Dinge kommen. Und das erkläre ich euch nicht, warum. Das könnt ihr selber drüber nachdenken in euren Kleingruppen. Es müssen solche Dinge kommen, aber es ist noch nicht das Ende. So, als auf der einen Seite bitte nicht einfach nur hinsitzen, ein Gläschen Wein trinken, bin ich mal gespannt, was morgen der Putin macht. Ja, und dann diskutieren wir rum. Auch nicht erschrecken lassen und davon faszinieren lassen, sondern, und das ist jetzt nicht meine Botschaft, aber ich habe an anderer Stelle schon drüber gelehrt, wenn wir dann weitergehen, Matthäus 24 und 25, dann sagt er uns, wie wir leben sollen in diesen Zeiten. Und eines davon ist, das kann man ja sagen, und da bin ich so stolz und dankbar auch für große Teile unseres Volkes, sagt, kümmert euch um die Armen. Ja, wenn einer in Not ist, dann kümmert euch darum, deinen Nächsten nicht liegen zu lassen, sondern darum zu kümmern. Heißt nicht, wir müssen die ganze Welt retten, aber dort, wo wir die Möglichkeit haben, handfest zu unterstützen und einzustehen für die Menschen und mit ihnen zu weinen und mit ihnen durch diese Situation durchzugehen, ihnen zu helfen, wo wir können, das ist so was von richtig. Und die andere Sache könnt ihr nachlesen. Ich habe aber gedacht, so im weiterhin hinhören, ich glaube, ihr Lieben, und ich habe letztes Mal ja auch schon ein bisschen in die Richtung gelehrt, ich glaube sowas von fest und überzeugt, die Gemeinde hier wird wachsen. Und es geht mir nicht um Gemeindewachstum, weil es ist einfach sexy, wenn wir groß sind, sondern es geht darum, dass wir uns bewusst machen, dass Gott hier auch ein Gefäß hat, eine Gemeinschaft von Glaubenden, und dass Menschen erwachen werden im Glauben, wo gehen sie dann hin? Ja. Und ich habe schon wahrgenommen, auch in meinem Herzen, dass auch an den Stellen, wo ihr vielleicht gar nicht damit rechnet, dass dort wie kleine Lichter aufgehen, in den Häusern, in Situationen, dass Jesus sagt mal, oder der Prophet sagt mal, dass der glimmende Docht nicht ausgelöscht wird, sondern dass er wieder angefacht wird. Und es gibt so viele glimmende Dochts in den Familien, in Situationen der Erkrankung, wo doch ein bisschen Glauben da ist, ein Senfkorn-Glauben, wo ein paar Leute da sind, die doch irgendwie ihre Hoffnung in Christus haben. Vielleicht sogar die Muslime, und sie kriegen eine Offenbarung des Heiligen Geistes von Jesus Christus. Wir erleben das so oft. Lasst uns fest damit rechnen. Und deshalb möchte ich euch mit euch einen Text angucken. Und jetzt, Björn, vielen Dank für die Folie, die du uns jetzt auflegst. Apostelgeschichte 9, 31, diesen Vers möchte ich mit euch teilen und dadurch ein paar Wahrheiten mit euch durchgehen. Apostelgeschichte 9, Vers 31, nächste Folie bitte mit dem Bibeltext, Björn. Dankeschön. Jawohl. Luther-Übersetzung heißt es folgendermaßen: So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Schöner Vers. Ich lese nochmal in der Menge-Übersetzung, komme nochmal ein bisschen anders rüber. So hatte nun die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samaria Frieden. Sie baute sich innerlich auf, wandelte in der Furcht des Herrn und wuchs auch äußerlich durch den Beistand des Heiligen Geistes. So, und das ist jetzt das Christuszentrum Kempen. Die Gemeinde hatte Frieden. Aber jetzt pass auf, der Text, dieses Kapitel fängt ganz anders an. Wenn wir uns mal den ersten Vers angucken, die nächste Folie bitte, Björn. Saulus aber schnaubte noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe an die Synagogen in Damaskus, dass er, wenn er Anhänger dieses neuen Weges dort finde, Männer und auch Frauen sie gefesselt nach Jerusalem bringen solle. Als er unterwegs war, geschah es, dass er in die Nähe von Damaskus kam und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. So fing das Kapitel an und ist nur 30 Verse später heißt es, so hatte nun die Gemeinde Frieden. Also hier war noch eine Situation höchster Bedrohung. Saulus, die Bibelkenner wissen, das wurde dann später der Paulus, noch in der Situation dieser Eiferer, dieser religiöse Fatzke, ja, dieser rechthaberische Typ, der sagt, nichts anderes als unser originärer Glaube ist richtig. Ja, nehmt euch in Acht vor den Rechtgläubigen. Das sind gefährliche Jungs. Ja. Nur ich habe die Wahrheit. Und er konnte nicht sehen, dass da irgendwas anders auftauchte, woanders glaubt, woanders die Bibel auslegt, als das, wie es er verstanden hat. Und er schnaubte so, er hatte Mord und Drohung und Verfolgung und sagt, das muss man niederwälzen, niedermachen, diese Typen, das geht gar nicht, das ist gefährlich. Und die Gemeinde war unter Gefahr, große Gefahr. Ja, es gab ja schon einige Gefangenen, die gefangen genommen wurden. Es war verboten, das Evangelium zu verkündigen. Also alles weit weg von dem, was wir hier in unserer Zeit im Moment erleben. Aber die Gemeinde war unter Bedrohung. Und es gibt ja auch manch andere Bedrohung, wo man sagt, die will über uns hereinbrechen. Und dann heißt es aber hier, als er unterwegs war, genau mit dieser Mission, ich bringe die Gemeinden um, ich mache sie fertig, plötzlich geschah es, dass er in der Nähe von Damaskus kam und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Ihr Lieben, lasst uns das plötzlich erwarten. Manchmal kommt dieses plötzlich. Du rechnest nicht damit, aber Gott greift sowas von ein. Es ist irgendwann ist sozusagen das Fass am Überlaufen. Irgendwann kommt der Moment, wo Gott sagt, jetzt ist aber Schluss. Ja. Plötzlich. Plötzlich, plötzlich. Und dieses plötzlich ist ja auch eine radikale Gottesbegegnung. Ich weiß nicht, jeder macht so eine Gottesbegegnung. Jeder hat es in unterschiedlicher Art und Weise, hat Christus kennengelernt und erlebt und erfahren. Aber manche Typen, so wie der Paulus, die brauchen das Gras. Und lasst uns auch damit rechnen, dass Gott auch die Leute, die vielleicht, wo du sagst, da ist Hopfen und Malz verloren, das funktioniert gar nicht. Und du denkst vielleicht an Leute in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, wo du sagst, wie lange habe ich schon gebetet und welche Schwierigkeiten gibt es? Lasst uns erwarten, dass Gott plötzlich eingreift. Ja? Niemand kann Gott entwischen. Ja. Und wenn der Herr entscheidet, so jetzt ist aber Schluss, und er weiß genau, wie er jedem von uns, wie er den Menschen, die wir kennen und lieben, wie er dieser Stadt, wie er gewissen Persönlichkeiten begegnen muss. Und es ist hier schon auch gewaltig, ihr müsst sehen, Paulus, also der noch Saulus war, fällt vom Pferd, ist erblindet 3 Tage lang und in 3 Tagen wälzt Gott sein Weltbild still komplett auf den Kopf. So dass er später sagt im Philipperbrief, alles, was ich bis dorthin geglaubt hatte, ist wie Dreck, wie Kot, sagt er. Ja, es ist, wie konnte ich nur so blöd sein? Und jetzt gegenüber der Erkenntnis Jesu Christi. Und ich will auch hier an dieser Stelle dafür werben, auch dass wir beten und auch für uns selber erwarten, dass eben auch Veränderungen passieren, die wirklich unsere Weltanschauung verändern, die wirklich unser Denken auf den Kopf stellen, dass an wenigen Momenten Offenbarung geschieht, auch wenn Menschen zum Glauben kommen, dass wir nicht nur damit rechnen, vieles wird sehr, sehr langwierig, sondern auch in der Seelsorge, auch in Befreiung, in Heilung, in Versöhnung, in Wiederherstellung. Das sind manchmal Momente, Augenblicke, wenn die Augen aufgehen und sagen, wie blöd war ich eigentlich? Und in einem Moment kann Gott alles verändern und umdrehen. Ja. Und lasst uns nicht vergessen, auch dass dieses Eingreifen Gottes, das wir nicht machen können. Niemand hat den Paulus überzeugen können. Alle haben gegen ihn verbal in der Apologetik verloren. Der war richtig gut drauf. Das waren Schriftgelehrter, von Kindesbeinen an geschult. Du konntest nicht mit Argumenten kognitiv ihn irgendwie erreichen. Aber der Geist Gottes hat ihn erreicht. Das Licht vom Himmel, dieses Momentum. Herr, greife ein. Herr, greife ein, lass nicht aufhören, auch zu beten dafür. Herr, Offenbarung, Herr, übernatürliches Eingreifen, Licht, Offenbarung, Erkenntnis. Herr, wir brauchen so dringend. Vielleicht auch du in deinem Leben, in deiner Situation, wo du unter Bedrohung stehst, wo es vielleicht, du denkst, wie soll es denn werden, überfordert mit der Situation. Es gibt das plötzliche Eingreifen Gottes. Und immer wieder erleben wir das, immer wieder. Es ist trotzdem, lasst mich auch an dieser Stelle das dagegen setzen, es ist richtig auch zu bleiben. Wir leben das plötzlich, aber es ist auch gut, sie blieben aber. Ja. So, es ist, dass wir uns versammeln, dass wir bleiben in der Gemeinschaft, dass wir bleiben in den Gebeten, dass wir bleiben im Wort Gottes, in der Lehre, dass wir bleiben im Abendmahl, in der Gewissheit des Evangeliums, des Glaubens, dass wir bleiben in diesen Dingen. Ja. Aber es ist eben nicht nur in der Treue des Bleibens, sondern es ist auch das übernatürliche Eingreifen Gottes, das wir erwarten dürfen. Ja. Ich habe das einige Mal erlebt in meinem Leben, von daher weiß ich, das ist möglich und ich rechne damit und erwarte es. Plötzlich. Auch in Campen. Oder hat Gott Campen vergessen? Nein, er liebt diese Stadt, er liebt diese Region. Plötzlich. So, und jetzt dreht sich das Ganze natürlich in wenigen Momenten. Ja, war die Bedrohung einfach weg. Und aus diesem Hintergrund heißt es nun, und die Gemeinde hatte Frieden. Interessanterweise hieß es aber auch in Galiläa, in Judäa und in Samaria. Also das heißt, in einem ganz, ganz großen Gebiet war plötzlich Frieden. Lass mich so formulieren, es war Wohlwollen da. Weil Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, obwohl natürlich hier diese Bedrohung dann plötzlich weg war. Aber wenn die Bibel vom Frieden spricht, dann spricht sie vom Wohlergehen. Dann spricht sie, da ist alle Voraussetzung da, dass gesundet, dass das Land gesundet, dass die Wiederherstellung passiert. Das ist das Denken hinter dem Frieden. Und wenn es hier heißt, die Gemeinde hatte Frieden, dann hatte sie auch Reichweite, Wohlwollen, Anerkennung. Sie konnte Wiederherstellung bewirken. Und ich glaube zutiefst, dass auch die Gemeinde, Christuszentrum Campen, aber auch die Gemeinde Jesu insgesamt, hat Frieden in dieser Situation, in dieser Region. Es ist Wohlwollen da, ihr werdet empfangen. Und wie schön zu hören, auch mit euren Friedensgebeten und so weiter. Klasse, ja, das ist doch der Hammer, oder? Ich finde klasse. Das ist von einer ganz anderen Ecke. Ja? Und wie schnell kann das passieren, ja, dass etwas aufwacht, dass etwas sich verändert. Aber das Wohlwollen da. Ja? Und dass wir auch bitte unser Denken nicht verharren. Ich erlebe das immer wieder, auch in der Gemeinde Jesus, so dieses, alle sind ja gegen uns. Nein, stimmt nicht. Das ist nicht mehr mein Erleben. Das hat sich schon dramatisch verändert in unserem Land. Die Gemeinde, wenn sie sich kümmert um die Menschen, wenn sie sich kümmert um die Stadt, dann ist sie empfangen, wohlwollend empfangen. Es ist so. Ja. Und diese Ablehnung, die wir natürlich auch über Jahrzehnte teilweise erlebt haben, hat sich sehr, sehr, sehr verändert. Also insofern bitte auch vom Denken her nicht mehr denken, ja, niemand will uns ja haben und wir sind das kleine Häufchen und müssen gucken, dass wir überleben, bis Jesus wiederkommt. Nein, wir sind empfangen. Wir bringen einen Beitrag. Wohlergehen. Lasst uns mal kurz dieses Thema des Friedens noch ein klein wenig auch vertiefen. Sucht den Frieden, ist eine ganz klare Botschaft auch der Schrift und jagt ihm nach. Und wie gesagt, Frieden, lasst uns so leben, dass Wohlergehen geschieht. Das heißt ja interessanterweise, 1. Korinther 14, 33, ja, ziehst du gerade noch mal kurz zurück, bitte, die Folie, 1. Korinther 14, 33, sehr interessant, da heißt es, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Gegen Unordnung wird nicht die preußische Ordnung gesetzt. Muss mal wieder Ordnung reinbringen. Winkler predige mal wieder Heiligung. Ja. Hau ihn mal wieder eine rein. Gottes Volk. Das höre ich manchmal. Das ist nicht der Punkt. Gegen Unordnung setzt das Wort Gottes Frieden. Wohlergehen. Ja. So dort, wo Unordnung ist, lass uns Frieden bringen. Wohlergehen bringen. Lass uns Rahmensetzungen auch schaffen, wo Menschen drin gesunden können, wo eine Gemeinschaft darin gesunden kann. Wir haben das in der Pandemielage ja ein bisschen erlebt. Diese Bedrohung kann auf der einen Seite zu Entzweiung und Schuldzuweisungen führen, aber es kann uns auch zusammenbringen und Friedensordnungen schaffen. Ja, und dass wir suchen das Wohlergehen, dass wir den Anreiz aufnehmen, Wohlergehen zu suchen. So, denk immer drüber nach, jage dem Frieden nach, stell dir immer wieder die Frage, was kann ich dazu tun, dass es mir gut geht, dass ich gesund lebe, dass es meinem Einflussbereich, dort wo ich Einfluss habe, gesund geht, wohlergeht, dass es meinem Nächsten wohlergeht, dass es meinem Kollegen, meinem Chef, meinem Arbeitnehmer, Arbeitgeber wohlergeht. Lass uns nachjagen dem Frieden, dem Wohlergehen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Shalom, das hebräische Friedensverständnis ist, könnt ihr ungefähr von der WHO, World Health Organization, diese 8 Kriterien nehmen, wie sie Gesundheit definieren. Das ist sehr biblisch vom Shalom-Verständnis, außer, was vergessen ist, müsst ihr dazu fügen, Punkt 9, Frieden mit Gott. Und das ist natürlich das Wichtigste. Ja. Aber ansonsten ist es tatsächlich eine gute Formulierung und eine gute Auflistung, was es heißt, Frieden zu haben, ein gesundes Leben führen zu können. Jagt dem nach. Nicht, ich habe ja mit niemandem Streit, das ist zu wenig. Sondern ich suche dein Allerbestes. Such das Allerbeste für diese Stadt. Ja? Betet für den Frieden dieser Stadt und sucht mit aller Kraft das Beste, dort wo ihr die Möglichkeit habt, dass der Stadt es wohl ergeht. Denn wenn es der Stadt wohl ergeht, dann wird es auch euch wohl ergehen. Und das fängt damit an, ich will da ein bisschen auch wenn es nicht ganz im Text ist, aber aus diesem Impuls des Friedens. Lasst uns auch darauf achten, wie wir reden. Sprechen wir Heilung oder Unordnung? Die ungezähmte Zunge, 1. Petrus 3, Vers 10, denn wer das Leben lieben will und gute Tage sehen möchte, gibt es irgendjemand hier, der gute Tage sehen möchte? Der halte seine Zunge im Zaum fern vom Bösen und seine Lippen, dass sie nichts Heimtückisches sagen. Das ist doch cool, ja? Ist tatsächlich, wenn wir unsere Zunge lenkt, unseren Körper, unser Denken, unser Verhalten. Und es fängt damit an, dass wir richtig reden. Ich sage, ja, das meine ich halt so. Nein, das geht auch andersrum. Fang an, mal freundlich zu reden und du merkst, wie dein ganzer Körper anfängt, freundlich zu werden. Ich sage, ich bin halt nicht freundlich. Jetzt, ich bin ja halt gerade sauer. Ja, okay. Aber jetzt fang an, Gutes zu reden und du merkst, wie die Säuernis verschwindet. Wie Bitterkeit aus deinen Knochen geht. Wie du gesundest am Körper. Und auch eine Gemeinschaft. Lass uns gut, wohlwollend miteinander reden. Wir lassen nicht zu am Familientisch, dass zerstörerisch geredet wird. Denn wir suchen den Frieden und nicht die Zerstörung. Wir wollen ein gesundes, gutes Leben haben. Und es fängt eben damit an, dass wir Gutes reden voneinander. Das heißt nicht, dass wir schlechte Dinge kaputt reden oder beiseite schieben. Aber das heißt, wie rede ich auch über Probleme? Konstruktiv, sagt man da auf Neudeutsch. Ja, aufbauen, stärkend. Sonst werden wir keine guten Tage sehen. Also ganz praktisch, beobachte mal deine Zunge, was du redest, denn das, was du redest, prägt dein Denken und was du denkst, prägt dein Handeln. Und ich sage, ja, wenn ich mich besser fühle, dann rede ich anders. Nein, dreh es rum, fang an gut zu reden und du wirst dich besser fühlen. Hauptsache. Ich rede ja dazu Bekehrten hier, ihr seid ja da bestens drauf. So, aber Frieden, das heißt auch, wenn wir sagen, wir suchen den Frieden, wie reden wir über die Menschen in dieser Stadt, wie reden wir über Andersdenkende, wie reden wir über unsere Nachbarn, wie reden wir über unseren Chef, wie reden wir uns über unsere Kolleginnen und Kollegen, wie reden wir über sie? Jagt dem Frieden nach, sucht den Frieden, also redet bitte gut. Ja, aber redet konstruktiv. Ja, man kann die Wahrheit auch in Liebe sagen. Und auf Erbauen sagen. Gut, reicht. Die Gemeinde hatte Frieden. Und jetzt kommt ein schöner Satz. Und erbaute sich selbst. Sie lebt in der Furcht des Herrn und erbaute sich. Ganz kurz zu dem Thema Furcht des Herrn. Es ist nicht, sie hatten Angst vor Gott. Sondern die Furcht des Herrn ist die Achtsamkeit. Das ist das schöne neue Wort. Da könnt ihr auch mal eine Predigt drüber halten, über Achtsamkeit. Es wird natürlich auch jetzt gerade hochgehypt, achtsam, aber ist ja gut. Nur lass es uns auch füllen mit geistlichem Inhalt. Achtsamkeit heißt, ich achte darauf, die Wege des Herrn zu gehen. Ja, Achtsamkeit, denn ich weiß, die Wege des Herrn sind gut, die Gedanken Gottes sind gut. Das Wort Gottes ist voll von so viel guten Weisungen. Das ist eigentlich das Wort, nicht Gebote, sondern Weisungen, Anleitung zum Leben. So, ich achte darauf, Herr, auf deinen Wegen zu gehen, weil ich weiß, deine Wege sind Friedenswege, sind Wegen des Wohlergehens, sind gute Wege. Ja? Und da stehen so viele super, super, super Sachen drin im Wort Gottes. Anleitung zum Leben. Und wenn wir uns da ein bisschen dran halten, ein bisschen achtsam sind, dann wird es uns sowas von besser gehen. Und wenn Menschen jetzt auch zu uns kommen, ich weiß, ihr seht alle schon so heilig aus und ihr habt das volle Kanne drauf, aber wir sprechen ja auch von denen, die der Herr, unser Gott, hinzuführt. Ja? Und die vielleicht aus ganz anderen Hintergründen kommen, vielleicht zerschlagen, zermürbt sind. Und dann zu sagen, ihnen zu helfen, wieder darauf zu achten, was sind die guten, gesunden Wege des Herrn. Ja? Diese Achtsamkeit zu haben, das ist die Furcht des Herrn. Also wenn wir, sie lebten in der Furcht des Herrn, dann heißt es diese Achtsamkeit. Und unter dieser Überschrift erbaute die Gemeinde sich selbst. Das finde ich klasse. Ich dachte immer, der Pastor erbaut die Gemeinde. Mensch, Burkhard Henny da vorne hin und mal einen auf Hampelmann und jetzt erbaut uns. Ja? Ah, heute war es nicht so gut. Oh, da geht man wieder gelangweilt weg. Heute war es super. Ja? Hier hast du uns, heute hast du uns erbaut. Da gebe ich doch einen Zehner mehr ins Opfer. Alles weit weg von euch, weiß ich schon. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja? So Lobpreiser, ja? Erbaut uns. Ja? Ah, falsche Lieder, da bin ich nicht erbaut. So, oder erbaute sich selbst. Das heißt, dieses lebendige Miteinander, jeder von uns hat etwas, womit er dem anderen dienen kann. Petrus drückt es mal so aus, dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat, als gute Haushalter. Dieser mancherlei Gnadengeschenke Gottes. So, das ist natürlich erstmal wichtig zu sagen, was habe ich denn? Ich habe gar nichts, es kann nicht sein, da steht jeder. So. Und meistens, die meisten haben ein bisschen mehr als nur ein Talent, eine Gabe, eine Möglichkeit zu dienen und Gutes zu tun. So, was habe ich denn sozusagen, womit ich den anderen auferbauen kann? Alles, was ihr tut, lasst es geschehen zur Auferbauung. Hilft es dir weiter? Das ist immer die Frage. Es ist immer wieder in diesem Friedensgedanken. Hilft es dir weiter? Wie kann ich dazu beitragen, dass du weiterkommst, dass du gesundest, dass du in eine andere Tiefe des Lebens kommst, dass du in eine andere Fröhlichkeit kommst, dass du in einen anderen gesunde Lebensstil kommst, dass Beziehungen wieder funktionieren, dass du wieder Leidenschaft und Freude hast, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. Wie kann ich dazu heute beitragen? Und es kann im Gespräch hinterher sein, wenn wir, trinken wir einen Kaffee wieder? Ja, so, wenn wir Kaffee trinken, ja, und man sieht ja manchmal ein Wort, ja, wo auferbaut und stärkt, das richtige Wort zur richtigen Zeit ist Balsam für die Seele. Die Gemeinde erbaute sich selbst, innerliche Auferbauung. Also das heißt, wir sind aneinander oder füreinander auch verantwortlich, das einander zu schenken, was wir haben. Die Gemeinde erbaute sich selbst und das ist übrigens auch, wir haben schon jetzt in den letzten Jahrzehnten sehr viel Wert darauf gelegt, ich sag's mal ein bisschen salopp, die Bühnenshow zu pflegen in den Gemeinden. Ja. Und es ist ja auch in Ordnung, ja, attraktiv zu sein und dass Menschen kommen und sich wieder für Glauben interessieren. Aber ich habe jetzt mit einigen Pastoren gesprochen, die große Gemeinden mit 1000 und mehr Leute vorstehen. Und sie sagen, wir haben vernachlässigt, ja, sobald jetzt in der Pandemie sozusagen die Show nicht mehr funktioniert, ja, die Leute nicht mehr sammeln, haben wir gemerkt, da ist so wenig Fundament da. Ja, und die können sich kaum selbst überm Wasser halten und sind nicht mehr da im Glauben, kümmern sich nicht umeinander und so weiter. Wir müssen wieder mehr Wert drauf legen auf diese Stärkung der Gläubigen untereinander, auf das Wirken des Heiligen Geistes, auf einen lebendigen Glauben und nicht nur ein Entertainment. Hey, Pastor, unterhalte mich. Pastor, bau meinen Glauben auf. Lobpreisteam, ach, das war wieder gut, das reicht mir wieder für die Woche, um im Glauben fit zu bleiben, sondern dass wir einander auferbauen. Aber da seht ihr ja auch vorbildlich. Kann auch besser werden. Ich glaube, es sind immer noch Wachstumsmöglichkeiten da. Heißt aber auch wieder, ihr Lieben, wenn Menschen der Herr, unser Gott, dazu schenkt, ja, und sie kommen und wir haben Begegnung mit ihnen, dann schickt sie nicht alle gleich zum Pastor. Ich kann das nicht. Doch! Und was die brauchen, ist oft gar nicht so viel, ist gar nicht immer gleich das große Programm, das sind manchmal die kleinen Worte, das sind manchmal das kleine, hey, wie habe ich das gemacht? Ja, wie habe ich angefangen zu beten? Wie habe ich angefangen, das Wort Gottes zu studieren? Wie habe ich angefangen, auf einen anderen zuzugehen und um Vergebung zu bitten und dergleichen mehr? Das sind manchmal die kleinen Dinge, wo wir einander helfen und aufbauen und stärken und sagen, komm mit, ich hake unter, lass uns miteinander die Wege gehen. Stellt euch drauf ein. Die Gemeinde erbaute sich selbst und der letzte Punkt und wuchs auch äußerlich, das ist ein schönes Wort, durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wenn du den Heiligen Geist aus der Apostelgeschichte rausnimmst, ist nichts mehr davon da. In jedem Kapitel, ja. Und der Heilige Geist und voll Heiligen Geistes, von Heiliger Geist und Heiliger Geist. Nimm der Heilige Geist aus der Kirche raus, dann haben wir ein totes Gebäude. Ja. Aber es heißt hier, mit dem Beistand des Heiligen Geistes, ist es nicht toll? Weil es gibt auch da so die eine Tendenz, die sagt, das ist die Wurmtheologie. Ich bin ein Wurm, ich bin nix. Ja? Und der Herr ist alles. Das ist die eine Seite und das klingt auch ganz fromm. Ohne ihn können wir nichts tun, steht in der Bibel. Aber der Teufel kann auch die Bibel, übrigens. Und der Putin hat sie auch zitiert. Ja. Schrecklich. So, das ist die eine Gefahr im Sinne von, ich muss mich zurücknehmen, wir sind wie ein Kanal. Auch das gab es mal so in der Theologie, in der Lehre. Ja. Ich bin ein Kanal, durch den der Herr wirkt. Ja, wenn der Herr kein Kanal haben wollte, durch den er wirkt, dann hätte er ein Kanalsystem gebaut und nicht Menschen erschaffen. Du bist doch kein Kanal. Du bist ein lebendiges Wesen, du bist in Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen. Du bist Frau und Mann und schön erschaffen in seiner Herrlichkeit und von ihm genommen und zu ihm wieder hinstreben. Du bist eine vollwertige, wunderbare Person. Kein Kanal. Ob ich dann hinstehe und sage, wirke du Heiliger Geist und wenn gar nichts von mir mit drin ist, dann ist es ganz heilig. Dann ist es Quatsch. Es ist die Gemeinschaft, der Beistand des Heiligen Geistes, die Koinonia heißt es mal an anderer Seite, oder Paulus betet mal, sagt die Koinonia, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Es geht um dieses Miteinander. So die eine Bitte weg von dieser Theologie, dieser Wurmtheologie, dieses ganz heilige, ich bin gar nichts und je weiter ich in der Erde drunten bin, desto herrlicher wird Christus. Nein. Dafür ist er nicht gestorben. Und das andere ist, ach, Gott hat einmal die Welt aufgedreht, es funktioniert, wenn wir die Prinzipien verstehen, dann brauchen wir sozusagen ja gar nicht die lebendige Beziehung mit Gott. Wenn wir einfach nur das Richtige tun, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Anderes Extrem. Beides ist nicht gesund und wirkt nicht gemäß dem, was Christus will und wozu er seine Erlösung geschenkt hat. Er möchte in Partnerschaft mit dir. Ich bin jetzt über 40 Jahre, predige ich seit 40 Jahren. Und ich bin immer noch, wie vom ersten Tag an, oder je länger mehr sogar, fasziniert davon. Tatsächlich ist er eins mit uns. Er nimmt uns mit an seinen Tisch. Versteht ihr? Es ist so, wie der Vater mit Christus eins ist, so sind wir mit Christus und dem Vater eins. Das kannst du gar nicht begreifen. Sagen wir Menschen, natürlich bleibt er Gott und wir bleiben Menschen, aber er erhebt uns. Psalm 8, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit hast du ihn ausgestattet. Wunderbar. Wunderbar. So, das Erste ist, dass du dich empfängst und umarmst und sagst, so bin ich. Das ist großartig, wunderbar, geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes. Wie wir gesehen haben, lässt sich noch manches herausbilden von der Ebenbildlichkeit Gottes. Aber der Heilige Geist möchte mit dir in Gemeinschaft sein. Er drängt sich dir nicht auf, er ist nicht brutal, der sozusagen dich missbraucht zu seinen Zwecken. Er ist aber auch nicht beleidigt und steht irgendwo in der Ecke und sagt, wenn du nicht willst, will ich auch nicht. Sondern er lockt Tag für Tag. Ja? Und nicht nur im Gottesdienst, bitteschön, sondern mittendrin im Leben, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie wuchs unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Und das auch gegen alle Wachstumsprinzipien, die es durchaus geben mag, das ist ja nicht falsch. Aber zu glauben, wenn wir 1, 2, 3, 4, 5 machen, so wie die Willowbricks dieser Welt oder so, dann werden wir auch so wachsen. Und wenn wir nicht so wachsen, dann stimmt was mit uns nicht. Es ist originär. Der Heilige Geist liebt es, mit euch zusammenzuarbeiten. Lass uns miteinander gucken, wie können wir der Stadt hier dienen? Wie können wir Menschen mit Christus in Bekanntschaft bringen? Wie können wir richtig beten? Wie können wir richtig leben? Wie kann ich dir helfen, Unterstützung geben im Alltag? Das liebt der Heilige Geist, in einer lebendigen Gemeinschaft mit dir zu sein. So ist es doch auch mit anderen Gemeinschaften, Arbeitsgemeinschaften, die wir haben. Wenn die Kreativität und die Einzelnen sich einbringen und was Größeres, Ganzes entsteht, ist es doch wunderbar. Und jetzt ist das, ist, was dieses Wort hier mit dem Beistand des Heiligen Geistes, die Gemeinschaft, die Augenhöhe mit dem Heiligen Geist, fast gefährlich theologisch das auszusprechen, aber genau so ist es. Auf der Erde arbeitet der Heilige Geist auf Augenhöhe mit seiner Gemeinde, mit dir und mir. Und jede andere Theologie, links oder rechts davon, ist vom Übel. Das darf ich sagen im apostolischen Dienst. Achtet darauf, wie ich euch lehre, das ist gesund. Entschuldigung. Ja. Aber das muss ich so sagen, weil ich sehe die Fehlentwicklungen, wenn es in die eine oder andere Richtung geht. Und dann ist es nicht mehr lebendiger, befreiender Glaube. Dann ist es Gesetz oder es ist einfach nur, der Stärkere kriegt es halt irgendwie hin. Und die Talentierten dieser Welt, und die haben wir halt nun mal nicht. Und dann verzweifeln wir aneinander. Nein, das ist der gleiche Heilige Geist, der weltweit wirkt, über diese Erde vibriert und Lust darauf hat zu gestalten, Lust darauf hat, etwas zu ändern. Der Heilige Geist vibriert über deiner Familie, über deinem Arbeitsplatz, über deinem Straßenzug, über deiner Krankheit, über deiner finanziellen Situation. Der Heilige Geist brüht und sagt, hey, komm, lass uns das miteinander angehen. Über deine Ehegemeinschaft, über deine Freundschaften, über der Situation in unserem Land. Der Heilige Geist brütet und sagt, wo sind die Leute, mit denen ich kreativ werden kann? Und sagt, komm, wie kriegen wir das miteinander hin? Wie lösen wir dieses Problem miteinander? Wie schaffen wir Frieden und Heil und Gesundung in diese Situation hinein? Das ist die Leidenschaft des Heiligen Geistes. Ich habe auch unter anderem wahrgenommen in dem Ganzen dieses Tal von toten Gebeine, wo wir im Hesekiel 37 lesen, andere Geschichte, aber im Grunde eine Situation absoluter Hoffnungslosigkeit. Absolute Hoffnungslosigkeit. Und Gott fragt den Propheten, Meinst du, diese toten Gebeine können wieder leben? Ezekiel kennt den Herrn lang genug, sagt, egal was ich sage, immer falsch. Also schiebt er die Frage zurück, ist immer gut, die Frage zurückzugeben. Du weißt es, Herr. Und es ist auch gut, auch im Beten und so, Herr, du weißt es, ich brauche von dir einen Impuls. Ja. Egal, was ich jetzt hier sage oder tue, das ist immer irgendwie daneben. Aber du weißt es. Aber in dieser unmöglichen Situation, völliger Überforderung, was ist die Antwort Gottes? Weissage zu dem Geist Gottes aus den vier Winden. Weissage. Bring das Wort und sag, Heiliger Geist, wirke. Komm in dieses Chaos, in dieses Durcheinander. Und die Antwort auf unser Unmöglich ist, Heiliger Geist. Aber mit dir zusammen. Nicht, Heiliger Geist, mach mal, ich stehe da mal links daneben und guck, wie du das hinkriegst. Sondern es ist eine Gemeinschaft. Komm, lass uns das miteinander tun. Heiliger Geist, aber ich rufe dich in diese Situation, in Familiensituationen, in Situationen jetzt von Flüchtlingsüberforderungen, ja, in diese ganzen Themenfelder, wo wir sagen, wie soll das geschehen? Weissage zu dem Geist aus den vier Winden, ruf den Heiligen Geist, Heiliger Geist, komm und lass uns zusammenstehen, mit dem Heiligen Geist zusammen das Unmögliche möglich machen. Wir staunen so. Das steht hier mit dem Beistand des Heiligen Geistes. So wuchs die Gemeinde durch innerlich, indem sie sich einander erbaute mit den Gaben, Talenten, die wir haben, und sie wuchs auch äußerlich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und das Ganze in diesem Rahmen, wo Frieden ist, wir haben die Möglichkeit zu gestalten, zu bauen, zu entwickeln und wir achten in dem Ganzen, in der Furcht des Herrn, was sind deine Wege, Herr, denn deine Wege sind Leben. Deine Weisungen sind Leben. Die führen zu einem guten Ergebnis. Amen. Soll ich noch beten oder was machen wir jetzt? Beten wir noch. Ja, ich glaube, es ist gut, wenn du auch, weil ich spüre das so beim Predigen, dass auch da der ein oder andere in einer Situation ist, auch vielleicht die ihr im Livestream zuschaut oder später auch noch die Predigt hört. Nimm mal diese Situation des Unmöglichs, wo du überfordert bist. Und ja, ich weiß, dann kannst du sagen, ja, das ist ja eine Kleinigkeit gegenüber dem, was die anderen jetzt vor Probleme haben. Aber die Wunder Gottes fangen dort an, wo du an deine Grenzen stößt. Und deshalb deine Situation, wo du drin bist, wo du dich fragst, weil du vielleicht dafür Verantwortung hast oder weil du in einer Situation bist, wo du sagst, wie soll das geschehen? Ich weiß es nicht. Nimm jetzt diese Situation vor Augen und sieh hin. Sieh nicht weg. So wie Gott zu den Propheten gesagt hat, schau hin. Ja. Es fällt mir schwer, weil ich bin so überfordert und es klagt mich an oder es ruft mir zu, löse das. Und ich will weggucken, weil boah, es ist zu groß, zu schwer. Schau es an. Und jetzt rufen wir dich, Heiliger Geist, komm. Du wirkst, du bist da und wir danken dir für deine Kraft, für deine Kreativität. Du hast die Schöpfung geordnet. Du hast das Unmögliche möglich gemacht. Und unsere Situation ist für dich niemals zu groß. Uns ist es zu groß. Aber mit dir zusammen werden wir aufräumen, werden wir klären, werden wir ordnen, werden wir Versöhnung erleben, werden wir Heilung und Wiederherstellung erleben, wird unser Konto wieder in den Plusbereich gehen, wird unsere Beziehung wieder in Ordnung kommen. Mit dir, Heiliger Geist, mit dir zusammen in der Gemeinschaft mit dir. Komm, Heiliger Geist, wirke du, dass es wieder aufsteht, das Unmögliche wieder zum Leben kommt und wieder anfängt zu leben und zu gestalten und das Eigentliche, was da drin steckt, an Chance und Möglichkeit sich erhebt. Heiliger Geist, wir rufen dir zu, komm von den vier Winden, egal von welcher Seite. Wahrscheinlich ist das Problem groß, so groß, dass du von allen Seiten drauf wirken musst. Es reicht nicht, von einer Seite zu kommen und das Problem zu lösen, sondern du musst von allen Seiten kommen und Lösung schaffen und Lösung bringen. Hier bin ich, Heiliger Geist, gebrauche mich. Hier bin ich mit dir zusammen. Gib mir Kraft, gib mir Mut, gib mir das richtige Wort, gib mir die Dinge, die ich brauche und lass uns miteinander das Unmögliche möglich machen, zur Ehre Gottes des Herrn und sichtbar zu machen in dieser Welt. Gott ist ein lebendiger Gott. Die Kirche Jesu Christi ist eine Kirche der Hoffnung, ist eine Kirche des Glaubens und der Liebe, der Zuversicht. Denn wir haben den Geist Gottes in unserer Mitte. Und so beten wir auch für diese Stadt. Herr, was das sachte beginnt und wir spüren und sehen, dass in den Häusern Lichtern angehen, dass Menschen wieder anfangen, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, alte Konfirmandensprüche wieder vorholen oder sich erinnern an bestimmte Situationen, an Gebete oder Segenssprüche. Fache an, Heiliger Geist, mit deinem sanften Wehen, fache an diese glimmenden Dochte, dass sie wieder anfangen zu lodern und zu leuchten, dass die Häuser hell werden von innen heraus, dass sie hell werden durch das Evangelium von Jesus Christus. Menschen deiner Gegenwart, sie werden und sich versammeln, wie wir uns hier versammeln, und wir versammeln uns, weil wir gemeinsam erlebt haben, Christus ist in unserer Mitte und wir sammeln uns um seinen Tisch. Und so danken wir dir, Herr, dass du auch in dieser Stadt am Aufbrechen bist, dass du in dieser Stadt am Ordnen, Sortieren bist, dass diese Stadt, wir rufen sie zum Leben und volles Genüge, zur vollen Entfaltung ihrer Berufung. Kempen und ganze Region hier, ihr seid nicht eine vergessene Region, ihr seid nicht eine depressive Region, sondern eine Region des Lebens und der Fruchtbarkeit. Eine Region, die segensreich ist und Segen bringt anderen Regionen. Wir segnen euch und sagen, es soll die ganze Berufung, die ganze Kraft, die hier drin steckt, sichtbar werden unter der Gnade Gottes und zum Lob und zur Verherrlichung unseres Gottes. Amen.